Ja, schönen guten Morgen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Heute ist Samstag, der 12. Januar 2019. Wir haben uns zum Tag der Achtsamkeit im Achtsamkeitszentrum München versammelt. Und ich möchte mit euch ein paar Gedanken zu den vier Arten der Nahrung teilen. In der Lehre von den vier Arten der Nahrung weist uns der Buddha darauf hin, dass es eben nicht nur die Nahrung im engeren Sinn gibt, die normale Nahrung, das Essen als erste Art der Nahrung, sondern dass es noch drei andere Arten von Nahrung gibt, die auch genauso wichtig sind für uns wie die normale Nahrung, nämlich geistige Nahrung sind. Alle drei sind geistige Nahrung. Und die erste Art der Nahrung ist die normale, das, was wir essen. Und die zweite Art der Nahrung sind die Sinneseindrücke. Die Sinneseindrücke sind einfach all die Dinge, die wir erleben. Egal, ob wir sie sehen, hören, riechen und schmecken. Und das ist eben geistige Nahrung, die uns beeinflusst. Sie kann uns genauso wie die normale Nahrung nähren, kann uns Kraft geben oder sie kann uns schwächen und ungesund sein. Und gerade in der heutigen Zeit haben wir enorme Möglichkeiten auszuwählen, weil es eben, ich sag mal, Filme, Fernsehprogramme und Videos in unendlicher Menge gibt. Wir können uns reinziehen, was wir wollen. Die Bandbreite ist offen. Und deswegen haben wir natürlich auch die Verantwortung, uns zu überlegen, was nehmen wir zu uns. Und es ist sehr wichtig, dass wir auf dem Gebiet achtsam sind und spüren, in uns hineinspüren und beobachten, wie diese Eindrücke, wie diese Erlebnisse, denn es ist ja, wenn wir einen Film sehen, ist es ja wie erleben es. Wir erleben es ja mit, als ob wir dabei gewesen wären. Und wie diese Erlebnisse auf uns wirken, was für Einflüsse sie haben und eben dann auch geschickt auswählen, dass wir eben gute Nahrung zu uns nehmen. Ich möchte heute aber in dem Vortrag den Schwerpunkt nicht auf diesen Punkt setzen, denn ich denke, das ist schon oft angesprochen worden und ziemlich klar, sondern möchte gleich zur dritten Art der Nahrung gehen. Und die dritte Art der Nahrung, ja, da gibt es sehr viele verschiedene Übersetzungen. In den wichtigsten Büchern von Thay werden als Übersetzungen verwendet die Worte Tatabsichten, Willensakte, Willenskraft. Das sind alles drei verschiedene deutsche Wörter für dasselbe Original-Sanskrit. Ja? Also Tatabsichten, Willensakte, Willenskraft. Gemeint, würde ich sagen, ist eher, was ist so die grundsätzliche Ausrichtung unseres Lebens? Was ist so die Motivation? Was ist das, was wir anstreben? Was ist die Sehnsucht? Was ist das, was uns antreibt? Ja, ohne dass ich jetzt da ein neues, einzelnes Wort anbieten möchte, was es besser übersetzt. Darum geht es in der dritten Art der Nahrung. Und es ist genauso wichtig wie die ersten zwei Arten der Nahrung. Wonach richten wir unser Leben aus? Was ist uns wichtig? Was wollen wir eigentlich? Was wünschen wir uns? Und ja, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Viele Menschen bilden sich ein, das Wichtigste ist, dass sie erfolgreich sind, dass sie wohlhabend sind, dass sie Macht haben, dass sie ihren Eltern zeigen, dass doch was aus ihnen geworden ist, irgend so etwas. Es gibt viele Möglichkeiten, maximalen Spaß. Es gibt viele Möglichkeiten. In dem neuen Buch Mein Leben ist meine Lehre teilt Thay mit uns, aber das war auch schon früher mal in einem anderen Buch, aber da kam es jetzt wieder vor und daran erinnere ich mich, teilt Thay damit, was ihn auf den Weg gebracht hat. Ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert. Das ist eine nette kleine Geschichte, aber es ist schön. Wie er 7 oder 8 Jahre alt war, hat er eine Zeitschrift irgendwo liegen gesehen. Und auf dem Titelblatt dieser buddhistischen Zeitschrift war ein Buddha. Einfach ein Buddha, der im Gras sitzt. Und Thay war tief beeindruckt. Er hat den Buddha gesehen, er hat gespürt diese friedliche Ausstrahlung und es hat ihn ganz tief ergriffen. Und er hat sich gedacht, genau, das ist klasse, so will ich auch werden. Das ist auch eine Motivation, seine Motivation. Thay wird sie sicherlich noch ein paar Mal in seinem Leben geändert haben, aber das war einmal der erste Schritt. Und ein ganz wichtiger Schritt, den ich denke, wie er mit 16 sich entschieden hat, Novize zu werden, war das wahrscheinlich noch immer ausschlaggebend. Ja, diese Motivation. Ja. Und wenn ich mich zurück denke, was war eigentlich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, genau, ich will diesen Weg gehen. Ja, das war in einer Phase, da habe ich sehr viel gelesen über Religion, über verschiedene Religionen. Christentum, Islam, Hinduismus, sehr viel Buddhismus. Und ich habe viele Geschichten gelesen über japanische Zen-Meister. Und mich hat einfach tief beeindruckt, mit welcher Leichtigkeit die mit ihrem eigenen Tod umgegangen sind. Also so Geschichten darüber, wie einige gestorben sind und wie sie selbst ihren eigenen Tod, diese Phase noch genutzt haben und sie überlegt haben, wie können sie maximal das nutzen, um ihren Schülern was beizubringen. Ja, also fast zelebriert haben. Und ich habe gedacht, Wahnsinn, sowas. Das ist klasse, ja, das ist einfach stark. So will ich auch werden. Das will ich auch können. Schauen wir mal, wie es dann ist. Ne? Also, ich übe mich halt. Ne? Ich übe mich dann im Loslassen. Ja, schauen wir mal, wie weit ich komme. Genau. Ja, und das sind so Motivationen. Und es macht Sinn, sich ein bisschen Gedanken zu machen, ja, was ist eigentlich in mir? Was für Wünsche sind da? Was lebt in mir? Weil es eben eine ganz wichtige Art von Nahrung ist, die sehr subtil wirkt. Auch deswegen betone ich sie heute so, weil wenig in der Tiefe drüber gesprochen wird, über die subtile, aber doch starke und nachhaltige Wirkung, die sowas hat. Weil sowas, das wirkt ja über Jahre und Jahrzehnte. Ja? Und schiebt immer an. Manche Menschen kommen zu uns, weil sie unter Stress leiden, weil sie überlastet sind, weil der ganze Stress und die ganze Überlastung schon körperliche Beeinträchtigungen verursacht hat und sie suchen Linderung. Und ja, das gehe ich nachher nochmal ein. Und es geht jetzt gar nicht darum, ich erzähle das deswegen, weil ich will euch auch klar machen, wie wichtig es auch ist, dies nicht zu beurteilen, ja, nicht zu urteilen und nicht immer mit richtig, falsch und gut und schlecht zu kommen. Das ist ganz wichtig. Also, diese Motivation ist völlig in Ordnung. Und es ist wunderbar, wenn Sie zu uns kommen und Linderung erfahren. Und wenn es Ihnen besser geht und Sie kommen nicht mehr, dann ist das auch in Ordnung. Oder? Ist es nicht schön, wenn wir jemand geholfen haben, wieder besser zu leben? Wenn er wieder gesund ist? Wenn er sich wieder wohlfühlt in seiner Haut? Ist doch gut, oder? Ja, und wir haben geholfen, ist doch schön. Also, es ist völlig in Ordnung. Klar ist, natürlich ist es noch besser, wenn jemand bei uns bleibt und seine Erfahrung teilt mit anderen. Klar. Das ist natürlich noch besser. Das macht seine Gruppe stark. Das macht seine Gruppe aus einer solchen, das bringt Expertise in die Gruppe. Ja? Da kann man lernen. Da können andere, die in ähnlicher Situation, können lernen von solchen, die Schwierigkeiten mit unserer Praxis überwunden haben und können von denen lernen. Klar, das ist wichtig und das ist, macht unsere Gruppe stark, dass so viele eben das tun. Dass so viele Schwierigkeiten überwunden haben mit der Praxis, aber da bleiben und weitergehen. Dennoch müssen aufpassen, es gibt null Grund herabzuschauen auf Leute, die sozusagen kleinere Motivation haben. Es gibt null Grund. Und das sage ich deswegen auch so deutlich, weil es hin und wieder Menschen gibt, die das tun, und die verwenden manchmal dieses Wort Wohlfühlbuddhismus. Ja? Und mit Wohlfühlbuddhismus, ja, da wollen sie so ein bisschen das schlecht machen. Ja? Natürlich ist mehr dran an dem Wort Wohlfühlbuddhismus, aber trotzdem, also es ist, es wird schon gerne verwendet, um zu polarisieren, um Spannung reinzubringen. Und ich will hier ganz deutlich sagen, wir brauchen uns da gar keine Gedanken machen. Wenn wir jemand helfen, sich wieder wohlzufühlen, dann haben wir eine gute Tat vollbracht. Punkt. Und wenn jemand diesen Wunsch hat, ist das völlig natürlich und gut. Wir alle wissen, dass wir, also erstens einmal ist es so, wir brauchen eine gewisse Menge Wohlfühlen und Gesundheit. Wir brauchen die, um überhaupt ordentlich praktizieren zu können. Ich habe einmal Grippe gehabt und habe mir gedacht, naja gut, jetzt hast du Grippe, jetzt liegst du halt mal im Bett. Ne? Und das ist ja gar nicht so schlecht, sozusagen machst Einzelretreat im Bett. Ich kann ja die ganze Zeit meditieren, ich habe ja, muss ja nichts tun, ne? Ist wunderbar. Und das hat anfangs ganz gut funktioniert, aber dann ist das Fieber gestiegen. Und ich habe dann gemerkt, so mit 38 konnte ich wunderbar meditieren, 38 Grad Fieber, ja. Aber es ist dann irgendwie gestiegen bis über 39 und ich habe gemerkt, nur mehr Matschbirne. Keine Fähigkeit mehr, wirklich zu denken. Es war so schwer, Gedanken zu fassen. Also es war einfach nicht mehr möglich, sinnvoll zu meditieren. Es war mir nicht mehr möglich, weil meine Krankheit einfach ja, diese Fähigkeit zeitweise zumindest zerstört hat. Ja? Und so ist das auch mit anderen Krankheiten, ganz sicher. Der Körper ist nun mal die Grundlage. Wir können nicht geistig gesund sein. Wir brauchen eine gewisse Menge Gesundheit, um eben auch geistig gesund zu sein, geistig weiterzukommen. So, deswegen ist es also wichtig, dass wir uns um Gesundheit kümmern und auch um Wohlbefinden. Wir brauchen davon eine gewisse Menge als Grundlage. Sonst bleiben wir auf der Ebene stecken. Die brauchen wir. Ja. Gut, natürlich dürfen wir nicht übersehen, es gibt noch andere Motivationen und es ist toll, wenn wir weitergehen, wenn wir dann diese Kraft, diese gewonnene Gesundheit und Stärke auch wirklich nutzen, um weiterzugehen. Gut, und über das Thema sprechen wir ja, was es für Möglichkeiten gibt. Überhaupt möchte ich nochmal auf das Thema Kritik an Mitübenden eingehen. Ich halte das für einen der größten Fehler, den wir am Weg machen können. Wenn wir sehen, wie Leute Dinge anders machen und dann einfach sagen, so ein Mist, ne? Schlimm, dass es so viele Leute gibt, die das machen. Ja? Die haben ja keine Ahnung. Das ist einer der größten Fehler, die es gibt. Und mir ist wie Öl runtergegangen. Wir haben letztens die Bergpredigt studiert. In einem Teeabend. Und Jesus hat sich da auch einige Zeit genommen, zu erklären, dass das so nicht geht. Ja, er hat über das Richten und Urteilen, glaube ich, hieß es, ne, gesprochen. Also in der Bergpredigt kommt es auch vor, dieses Thema. Es ist ein großer Fehler. Warum? Es fördert erstens einmal in uns Überheblichkeit, ne? Wenn wir immer wieder sehen, wie Leute Dinge anders machen und uns immer wieder denken, ja, so ein Schmarrn, ne? Aber ich mache es richtig. Ne? Fördert Überheblichkeit, ganz einfach. Es fördert Dogmatismus, ganz einfach deswegen, weil wir den Gedanken immer wieder wiederholen. Ja, das ist falsch. Und so wie ich es mache, ist es richtig. Ja, da fahren wir uns immer tiefer in die Spur rein, ne? So wie wenn wir mit dem Auto im Schnee hängen bleiben. Ne? Die Räder drehen durch, immer tiefer rein mit jedem Gedanken. Ja, wir fahren uns rein in den Gedanken, ja, ich habe Recht. Und die anderen haben Unrecht. Das ist ein großes Hindernis am Weg, denn wichtig ist, ja, dass wir erkennen, dass wir am Weg sind und dass wir uns ändern wollen, dass wir uns entwickeln wollen. Wir haben meistens das Wort transformieren. Mit dem bin ich nicht so glücklich, mit dem Wort. Das fühlt sich überhaupt nicht an, als ob es von Herzen kommt. Das ist so weit weg, ja, von normalem Deutsch. Also wir wollen uns ändern. Wir wollen wachsen. Wir wollen uns entwickeln. Wir wollen uns weiterentwickeln. Ja, da können wir nicht stecken bleiben an gewissen Dingen, dass wir irgendwann mal gemeint haben, etwas ist richtig und die anderen machen es falsch. Ganz im Gegenteil. Wir müssen offen bleiben. Weil wie wollen wir uns weiterentwickeln, wenn wir uns nicht ändern, wenn wir nicht gewisse Entscheidungen überdenken und ändern? Dinge anders machen. Ja, das ist es ja gerade. Ne? Also wir brauchen diese Offenheit, dass wir gewisse Art haben zu praktizieren, eine gewisse Art haben zu leben, die wir im Moment für richtig halten, aber die auch nicht perfekt ist. Und wo wir immer mal wieder Dinge finden, die wir besser machen können. Das ist so wichtig. Und Tai hat einmal gesagt, ich weiß nicht in welchem Zusammenhang und in welchem Buch, aber es hat mich tief beeindruckt und deswegen habe ich es gemerkt, den Zusammenhang halt verloren. Aber es ist ganz wichtig, der Satz. Tai hat einmal gesagt, wenn ihr einmal den Eindruck habt, dass ich mich in den letzten Jahren, ich glaube 10 Jahre hat er genannt, in den letzten 10 Jahren nicht weiterentwickelt habe, dann sucht euch einen anderen Lehrer. Ne? Ist das nicht ein schöner Satz, der es genau auf den Punkt bringt? Lebenslanges Lernen. Immer weitergehen. Tieferes Verständnis. Ja? Die Herzensqualitäten weiterentwickeln. Ja? Die Ansichten, ja, tiefer verstehen. Tai war in der Beziehung ein Vorbild. Wir sehen ja auch die Entwicklung. Er hat dann nach 60 Jahren Mönch, hat er sich dann entschieden, das Herzsutra zu korrigieren. Ja? Aber erst dann, nicht vorher. So Schritt für Schritt weiterentwickelt, ja. Und irgendwann war es bei ihm gereift und hat gemeint, jetzt traut er sich, diesen ganz großen Schritt zu machen. Also immer weitergehen. Ja, und wenn wir fest überzeugt davon sind, dass wir Recht haben und die anderen Unrecht haben, das immer wieder wiederholen, dann graben wir uns ein wie ein Auto im Schnee, wo die Räder durchdrehen. Und bleiben an dieser Stelle stecken. So. Also was können wir machen, wenn jemand etwas anders macht, als wir das tun? Naja, es ist sicher sinnvoll, das zu sehen. Ganz wichtig. Es bewusst wahrzunehmen. Und man kann sich sagen, oh, das ist ja interessant. Das ist nur mal der Ausdruck davon, dass ich mitgekriegt habe, oh, da macht es jemand anders, als ich es machen würde. Das ist ja interessant. So kann man das auch machen. Genau. Und das ist eigentlich wichtig, ja. Nicht mehr. Und es ist durchaus sinnvoll, es sich zu merken. Und was bedeutet es dann für uns? Es bedeutet einfach, dass wir sehen, wissen, uns gemerkt haben, oh ja, man kann in dieser Situation auch so handeln. Es gibt eine Alternative zu meinem Handeln. Vielleicht gibt es noch eine dritte, eine vierte, eine fünfte Möglichkeit. Und wenn wir irgendwann mal auf Schwierigkeiten stoßen, na, dann ist es ein leichtes, sich zu überlegen, okay, also gut, ich habe Schwierigkeiten mit meiner Art. Aber ich erinnere mich, ja, die Susanne macht es doch so und der Hans macht es so, ja, und dann kann ich mir überlegen, ob ich es vielleicht mal anders ausprobieren will. Ja, und vielleicht klappt es dann besser und dann habe ich was gelernt. Bin ich einen Schritt vorangekommen. Es ist sehr wichtig, dass wir es nicht beurteilen. Ich bin sehr dankbar, dass ich auf diesen Trichter relativ früh in meiner Praxis gekommen bin. Weil es passiert ja auch, dass man Dinge liest in Büchern von irgendwelchen großen Meistern und sich denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ja, was macht man eigentlich dann? Ich kann ja nicht alles annehmen, was geschrieben steht, weil auch vieles Widersprüche hat. Ne? Ja, ich merke mir es einfach. Ich merke mir es einfach. Also eigentlich, ne, was bei mir dann im Geist zurückbleibt, ist, also eigentlich bin ich der Meinung, ist so und so. Aber ich habe mitgekriegt, dass der so und so Rinpoche oder irgendwer gesagt hat, es ist so. Ja. Dann geht man mit offenen Augen durchs Leben und denkt immer mal wieder dran, ja? Was passt jetzt? Die Wahrheit finden wir ja im Leben, sagt Thay. Ja? Wir finden sie im Leben. Und ich sehe dann, wie das Leben läuft und schaue dann, welches geistige Modell, welche Idee besser dazu passt. Ja, vielleicht komme ich irgendwann dann drauf, naja, eigentlich schon, eigentlich hat er recht. Ne? Oder ich komme drauf, ich bleibe bei dem, was ich sage. Aber wichtig ist eben, diese Dinge anzunehmen, sie nicht zu bewerten, nicht gleich mit richtig und falsch tot machen, kaputt machen, platt machen, sondern als zusätzliche Möglichkeit aufheben, bewahren und eben dadurch ja, mehr Möglichkeiten zu haben, mehr Flexibilität. Ja, ich möchte wieder zurückkommen zum Thema Motivation, Tatabsichten, wie man das Leben ausrichten kann. Und möchte den Blick auf den Buddha richten. Wie war das eigentlich mit dem Buddha nach der Erleuchtung? Wir wissen ja, er hat sich zu einem Baum, an einem kleinen Bach zurückgezogen an einer ruhigen, schönen Stelle und hat dort beschlossen zu meditieren, bis er das Rätsel verstanden hat, wie man in dieser Welt leben kann, ohne zu leiden. Und das war übrigens Buddhas Motivation bis zu seiner Erleuchtung. Er ist also an diesem Baum gesessen und hat dann in dieser Nacht der Erleuchtung die wesentlichen, den Kern des Buddhismus, seiner späteren Lehre eben verstanden. Die vier edlen Wahrheiten, den edlen achtfachen Pfad, die Wirkungsweise von Karma. Er hat all diese Dinge verstanden. Und nach der Erleuchtung ist er dort gesessen und hat sich einfach gefreut. Er war glücklich. Er war glücklich, dass er sein Rätsel gelöst hat, dass er herausgefunden hat, wie man glücklich in dieser Welt leben kann, und hat das Leben eben genossen. Und das ist er je nach Überlieferung einige Tage, wie viele ist jetzt auch gleich, einige Tage hat er es einfach genossen. Tja, und ist da glücklich herumgesessen. Viele Menschen meinen, der Buddha wäre durch diese Nacht der Erleuchtung zu dem geworden, was er für uns heute ist. Ich glaube es nicht. Was hat der Buddha gemacht nach dem? Was war dann der nächste Gedanke? Der Buddha ist also einige Tage dort gesessen, hat das Leben genossen und gesagt, es ist ja wunderbar, ich brauche gar nichts ändern in der Welt und kann glücklich sein. Und dann hat er sich erinnert an die 5 Asketen, mit denen er zuletzt praktiziert hat. Denn sein letzter Versuch vor der Meditation unter dem Baum der Erleuchtung, war ja, dass er mit Asketen zusammengelebt hat, die Askese eben als wesentlichen spirituellen Weg gesehen haben. Und die haben also extrem gehungert und verschiedene Askeseformen praktiziert. Ja, und er hat sich dann erinnert an die, und daran, dass die ja weiter auf diesem Weg machen. Auf diesem Weg, den er ja aufgegeben hatte, weil er gesagt hat, ich habe so viel Askese gemacht, ich habe so viel gehungert, ich habe aufs Schlafen, also aufs Liegen verzichtet, ich habe so viele Formen von Askese praktiziert, so hart, so entschieden, so entschlossen. Mehr kann man nicht machen. Und es hat nichts geholfen. Es hat nicht gereicht. Aber dann mit dieser Meditation unter dem Baum der Erleuchtung hat er sein Rätsel gelöst, hat er sein Ziel erreicht. Ja, aber diese 5 Askesen sind ja immer noch auf dem falschen Weg, auf dem Holzweg. Arme Kerle, sie mühen sich ab, sie gehen in die falsche Richtung. Mitgefühl entstand und er ist eben zu diesen 5 Freunden gegangen, um ihnen zu erklären, was er herausgefunden hat. Um ihnen zu sagen, Leute, so geht das. Und die haben das eingesehen, haben sich zu seiner Lehre bekannt und sind seine ersten 5 Schüler geworden. Die ersten 5 Mönche im Orden. Und für mich ist erst jetzt der Buddha zu dem geworden, was er für uns geworden ist. Weil er sich entschlossen hat, anderen zu helfen. Stellt euch mal vor, der Buddha wäre unter seinem Baum der Erleuchtung an diesem wunderschönen Bach in dieser Gegend, ja, in diesem ruhigen, hübschen Wald, einfach geblieben und hätte das Leben genossen und gesagt, es ist toll. Ja. Mir geht's gut, alles ist gut, ich brauche gar nichts ändern. Ja, und hätte so die nächsten 40 Jahre gelebt, wäre gestorben und wir wüssten nichts davon. Es wäre ja, das Wissen wäre untergegangen. So viele Menschen hätten wieder verzweifelt den Weg gesucht. Und niemand hätte ihnen gesagt, wie es geht. Also nur dadurch, dass sich der Buddha entschieden hat, diese Lehre weiterzugeben, aus Mitgefühl für die anderen Menschen, er hat es ja nicht gebraucht, um glücklich zu sein. Er war schon glücklich. Er hat es aber weitergeben wollen, aus Mitgefühl für die anderen, die das brauchen, um ihnen zu helfen. Und dadurch ist der Buddha zu dem geworden, was er eben ist. Zu dem Begründer einer Lehre, einer Tradition, die eben eine Tradition geworden ist. Lebendig seit 2500 Jahren. Und wir können heute noch davon profitieren, von seinen Einsichten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist ja generell das Problem unseres menschlichen Lebens, dass alles, was wir nur für uns selber machen, alles Wissen, was wir erwerben, alle Fähigkeiten, die wir erlangen, ja, die Gesundheit sowieso, alles geht mit dem Tod verloren. Es ist einfach, kommt ins Grab zugeschüttet aus. Ja, auch alles, was wir hier lernen, alles kommt ins Grab zugeschüttet aus. Was in der Welt bleibt, ist nur das, was wir eben rausbringen, was wir teilen. Nachhaltig ist unser Handeln nur, wenn wir positiven Einfluss auf das große Ganze nehmen. Das ist nachhaltig, immer. Immer, es ist zwar nicht immer sichtbar, aber es ist nachhaltig. Wenn wir einem Menschen weiterhelfen, dem geht's besser, hat das wieder positive Auswirkungen in seinem Freundeskreis, in seiner Familie, was wiederum anderen hilft und so weiter und so fort. Es verteilt sich, aber es lebt weiter. Nur das, was wir eben mit anderen teilen, ist nachhaltig. Und wir nennen das heute im Buddhismus, nennen wir das Bodhisattva-Ideal. Das Ideal des Bodhisattvas ist es eben, Also man bringt es gerne so in diesen Gegensatz, ne, weil manche Menschen ja das Ziel darin sehen, vollkommene Erleuchtung zu erlangen und denken, ne, das wär's. Und man bringt es so ein bisschen in den Gegensatz und sagt, der Bodhisattva verzichtet darauf, vollkommene Erleuchtung zu erlangen und ins Nirvana einzugehen. Der Bodhisattva will vollkommene Erleuchtung erlangen, um damit anderen Menschen zu helfen, optimal zu helfen. Und wir verehren ja viele Bodhisattvas, wenn wir die Niederwerfungen bei manchen Zeremonien machen, dann denken wir immer an Bodhisattvas wie zum Beispiel Manjushri, der Bodhisattva des großen Verstehens, der die Unwissenheit durchschneidet und Herz und Geist erweckt, oder Samantabhadra, der Bodhisattva der großen Tat, der achtsam und voll Freude zum Wohle aller Wesen wirkt, oder Avalokiteshvara, die Bodhisattva des großen Mitgefühls, die das Leid erhört und den Wesen auf zahllose Weisen hilft. Und ich finde es schön, dass wir so viele verschiedene Bodhisattvas haben, weil es uns auch wieder eine Freiheit schenkt. Die Bodhisattvas haben ja ihre spezifischen Stärken, darum habe ich es vorgelesen, ne? Haben so ihre Schwerpunkte. Die Bodhisattva Avalokiteshvara hört zu, Manjushri die Weisheit, Samantabhadra der handelt, der arbeitet, um anderen zu helfen. Und das zeigt uns eben, dass ein Bodhisattva sich eben nicht um alles kümmert, sondern dass er sich irgendetwas raussucht, wo er hilft. So viel es geht, ist klar, wir achten immer auf uns selber. Aber die freie Energie, die wir haben, nutzen wir, um anderen zu helfen. Auf dem Gebiet, wo wir Lust haben, weil es gibt genug zu tun. Ja, das sind die Bodhisattvas. Und die Bodhisattva-Gelübde. Ja, das ist so viel zum Thema Tatabsichten, Motivation und sein Leben ausrichten. Es gibt ja noch eine vierte Art von Nahrung, die heißt Bewusstsein. Und da weist uns der Buddha darauf hin, dass jeder Gedanke, den wir haben, unser Bewusstsein verändert. Also jeder einzelne Gedanke macht eine kleine Änderung in unserem Bewusstsein. Aber durchaus eine kleine. Also gestern, ja, bin ich auf die Idee gekommen, oder vorgestern, ja, den Vergleich mit der Schneeflocke. Also die Schneeflocke, ne, sehr klein, sehr leicht. Man denkt, ja mei, hat eigentlich keine Wirkung. Aber es stimmt nicht. Weil wenn wir morgens auf die Straße gehen und 20 cm Schnee sehen, wird uns klar, da können wir nicht drüber fahren. Das muss weggeräumt werden. Habe ich auch jetzt oft genug gemacht die letzten Tage. Also, viele Schneeflocken, ja, haben schon eine Wirkung. Und wenn viele Schneeflocken sich gleichzeitig einen Berghang runterstürzen, dann erleben wir eine der größten Naturgewalten, die wir hier haben. Ja? Und so ist es mit Gedanken. Es geht ja nicht, natürlich hat der einzelne Gedanke nur kleine Wirkung, aber wir produzieren den ganzen Tag über Gedanken. Die ganze Woche, den ganzen Monat, das ganze Jahr und das auch noch jahrzehntelang. Versteht ihr? Und das verändert etwas. Und deswegen ist es wichtig, darauf zu schauen, was wir denken. Ich denke aber, dass die, möchte es damit gut sein lassen bei der vierten Art, weil ich denke, wenn wir in der dritten Art der Nahrung uns gut ausrichten, nämlich mit unserer Motivation, mit unserer Ausrichtung, dann kommen wir ganz natürlich auf die richtigen Gedanken. Ja, und jetzt kommt noch die ganz tolle Nachricht. Wir müssen nicht vollkommene Erleuchtung erlangen, so wie der Buddha, um dann eine so wunderbare Motivation zu bekommen. Wir können uns auch vorher einfach entschließen, das zu tun. Ja, mit unserem jetzigen Verständnis. Und ich finde es eine der größten Leistungen von unserem lieben Lehrer Thich Nhat Hanh, dass er uns die 5 Achtsamkeitsübungen gegeben hat. Sie werden oft unterschätzt, deswegen gehe ich immer wieder drauf ein. Es ist ja nicht nur, manchmal sagt man, er hätte die 5 Shilas vom Buddha genauer ausformuliert. Und das finde ich nicht gut, es wird ihm nicht gerecht, er hat mehr gemacht. Also die 5 Shilas vom Buddha sind ja 5 Regeln für ein ethisches Verhalten. Und im Grunde hat der Buddha gesagt, nicht töten, nicht stehlen, kein sexuelles Fehlverhalten, nicht lügen und keine berauschenden Getränke zu sich nehmen. Das hat er manchmal noch detailliert. Aber wichtig ist zu sehen, beim Buddha, der Buddha hat das als Regeln formuliert, ähnlich wie unsere 10 Gebote. Ja, als, er hat es schon als Regeln formuliert, da kann man nicht, auch wenn man in die Details schaut, wo er es ausformuliert hat, es ist so. Es sind Regeln. Und die 4 Achtsamkeitsübungen hießen ganz am Anfang auch Regeln. Weil der Buddha es so gemacht hat und weil das schon eine korrekte Übersetzung ist, dieser alten Schriften. Aber was Thay gemacht hat, ist ja, er hat ja noch mehr draus gemacht. Er hat sie umformuliert auf, ich sag mal, Bodhisattva-Gelübde. Und das ist mir so wichtig, dass das verstanden wird. Er hat aus Regeln Übungen gemacht, aus Regeln Motivation gemacht, aus Regeln eine Ausrichtung gemacht. Es sind keine Regeln mehr. Ich verkürze jetzt mal den ersten Satz, also ich erfinde kein Wort. Der erste Satz von der ersten Achtsamkeitsübung, ich lasse nur ein bisschen was weg, aber kein zusätzliches Wort. Im Bewusstsein des Leidens, das durch die Zerstörung von Leben entsteht, bin ich entschlossen, Mitgefühl und Einsicht in das Intersein zu entwickeln und Wege zu erlernen, das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen und unserer Erde zu schützen. Ich habe jetzt doch nicht gekürzt. Egal, ist ja nicht so lang. Aber der entscheidende Punkt ist doch, das ist doch definitiv keine Regel. Das sieht man, ja? Definitiv keine Regel. Ich bin entschlossen, dann die Zeitwörter, zu entwickeln und zu erlernen. Genau das ist es doch, das Prozesshafte. Ja? Wer also sagt, ja, ich will nach der ersten Achtsamkeitsübung leben, ich will die erste Achtsamkeitsübung annehmen, in der Zeremonie zum Beispiel, jetzt bei uns am 9. März gibt es wieder die Gelegenheit. Wer sagt, ich will das annehmen, ich will mich dazu verpflichten, der verpflichtet sich dazu, Mitgefühl und Einsicht in das Intersein zu entwickeln und Wege zu erlernen. Also in eine Richtung zu gehen. Er verpflichtet sich in eine Richtung. Aber es gibt keine Regel und keine Grenze, sondern eine Richtung. Und das ist mir sehr wichtig. Also jetzt ganz einfaches Beispiel. Wenn jetzt jemand gewohnheitsmäßig Mittagsfleisch isst, dann die erste Achtsamkeitsübung annimmt und sagt, so gut ist es nicht, ich werde einmal die Woche auf Fleisch verzichten. Dann entspricht es der ersten Achtsamkeitsübung. Und, was mir auch wichtig ist, es hilft ja schon den Tieren. Wir dürfen ja den Sinn nicht übersehen. Es geht ja hier nicht um dogmatische Dinge, sondern es geht um das Leiden von Tieren. So, also, wenn jemand weniger Fleisch isst, leiden die Tiere weniger. Das ist ganz offensichtlich. Und mir persönlich ist es auch wichtig, das herauszubringen, so deutlich und so hart, weil ich weiß, dass viele gar kein Fleisch essen, ich übrigens auch, und manche von uns sind Veganer. Klar, da gibt es natürlich gar nichts Schlechtes drüber zu sagen, aber mir ist wichtig zu zeigen, dass auch kleine Schritte in diese Richtung gut und wichtig sind. Und ich persönlich glaube sogar, dass wir weiterkommen in dem Ziel, das Leiden der Tiere zu verringern, wenn viele Menschen da mitmachen, mit kleineren Schritten. Wenn viele Menschen nur mehr halb so viel Fleisch essen. Ich glaube, wir kommen damit weiter, als wenn manche Veganer werden. Es kommt ja auch auf die Anzahl an, ne? Wie viele Menschen bereit sind, zu wechseln. Ist klar, wenn alle Veganer werden, dann werden keine Tiere mehr gemästet, um sie zu schlachten. Das ist schon klar. Aber davon sind wir so weit entfernt. Ja? Also die Frage ist, was können wir tun? Was ist realistisch? Und ich glaube, es ist realistisch, dass sehr viele Menschen einsehen, den Zusammenhang zwischen dem Leiden der Tiere und ihrer Ernährung und weniger Fleisch essen. Und wenn wir da wirklich viele mitnehmen, dann bewirken wir für die Tiere mehr, als wenn ein paar Leute extrem gut sind. Das ist, aber ich mache jetzt meine persönliche Einschätzung, das will ich jetzt nicht hier sozusagen euch aufdrücken dogmatisch, das ist mein Gefühl. Was mich noch bestärkt da drin, in der Interpretation der ersten Achtsamkeitsübung, die ich gerade gebracht habe. Aber unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, es ist so gemeint, die erste Achtsamkeitsübung, sie ist so formuliert und im Grunde sind alle so. Es geht darum, dass wir den Zusammenhang erkennen, dass wir das Leiden in der Welt sehen, dass wir erkennen, was das Leiden in der Welt, welchen Zusammenhang es gibt zu unserem eigenen Verhalten und dass wir uns Gedanken machen, wo können wir unser Verhalten ändern, wie können wir es ändern, dass wir eben weniger Leiden erzeugen und mehr Leiden lindern und mehr helfen, dass es Menschen gut geht. Darum geht es in den 5 Achtsamkeitsübungen. Mit vielen, vielen schönen Beispielen, vielen Themen, die angeschnitten werden, vielen Hinweisen. Da ist Thay wirklich weit gegangen und es ist lohnend auch für jeden, der sie nicht annehmen will, das mal durchzulesen. Es bringt eben, ist eine große Bereicherung. Und es ist natürlich ganz besonders toll, sich zu entschließen, diese 5 Achtsamkeitsübungen zur Ausrichtung seines Lebens zu machen. Und das feierlich in einer Zeremonie mit der Sangha. Klar, das gibt einfach Kraft, es gibt Stärke, es gibt Rückhalt, diesen Weg zu gehen. Und durchaus, wie immer unser Weg geht, langsam in dem Tempo, was uns liegt. Auch deswegen ist mir so wichtig, mit dem einen Tag kein Fleisch essen, dass das gut ist. Weil ich nicht will, dass sich jemand überfordert. Wir kommen nur, wir wollen weit kommen. Und wenn wir weit kommen wollen, müssen wir ein vernünftiges Tempo einschlagen. Ja? Oder mal, Thay verwendet gern das Wort Reifung. Er sagt, es geht auf unserem Weg um Reifung. Und das finde ich ein gutes Wort, weil man darin sieht, an diesem Wort schon, dass das so sein eigenes Tempo hat. Ja? Thay hat auch mal gesagt, dass er das gar nicht gerne hört, intensives Praktizieren. Ja? Reifung und intensives Praktizieren, das steht so ein bisschen im Hintergrund, ja, klar, und wenn wir doppelt so viel machen, dann geht es doppelt so schnell. Ja? Aber dieser Weg des Herzens, diese Entwicklung, ist eben eine Reifung, wie bei einer Frucht. Oder ich möchte mal ein anderes Beispiel bringen. Stellt euch vor, ihr habt eine schöne Zimmerpflanze. Sie ist schön, sie blüht, sie wächst und gedeiht. Und jetzt sagt einer, wie viel Wasser gibst du der Blume? Sag ich, ach, jede Woche so ein bisschen. Gib ihr doppelt so viel. Ja, glaubt ihr dann, dass sie dann doppelt so schnell wächst, doppelt so schön ist, doppelt so gesund ist? Dann hat sie zu viel Wasser und es geht ihr schlecht. Sie wird krank und welkt und geht kaputt. Ja? Das ist sehr wichtig für unseren Weg. Wir gehen in dem Tempo, in unserem Tempo, so wie es gerade gut geht. Wir reifen. Wichtig ist, dass wir die richtige Richtung einschlagen, das ist klar. Aber das war ja das Hauptthema heute des Vortrags, ne? Die richtige Richtung. Das ist klar, wenn wir in die falsche Richtung gehen, ist es schlecht. Also in unserem Tempo, im reifenden Tempo, in die richtige Richtung. Und wenn wir die 5 Achtsamkeitsübungen zu unserer Ausrichtung machen, dann gehen wir den Weg eines Bodhisattvas. An unserer Stelle. Wir sind vielleicht nicht so weit. Verschiedene Menschen sind an verschiedenen Stellen. Aber wir gehen in der richtigen Richtung. Und dann können wir zu Recht sagen, wir sind Gefährten und Gefährtinnen der Buddhas und Bodhisattvas. Das sagen wir ja gerne. Ne? Ja, wenn wir diesen Weg gehen, sind wir das. Und das ist auch in der Vorbemerkung, wir haben es ja heute Morgen gehört von den 5 Achtsamkeitsübungen, steht es auch drinnen, steht der Satz, wenn wir in Übereinstimmung mit den 5 Achtsamkeitsübungen leben, sind wir schon auf dem Weg eines Bodhisattvas. In dem Wissen, dass wir auf diesem Weg sind, verlieren wir uns nicht mehr in Verwirrung über unser Leben in der Gegenwart oder in Sorgen über die Zukunft. Ja, ich hoffe, dass dieser Vortrag euer Verständnis von den 5 Achtsamkeitsübungen ein bisschen vertieft hat und den 4 Arten der Nahrung. Und freue mich, wenn viele sich entscheiden, am 9. März die 5 Achtsamkeitsübungen anzunehmen. Danke.